Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Danke, das war schnell.
Ja.
Für das Frühstück.
Danke auch an Martin. Hier ist gerade eine Mail reingekommen, die mich doch in großes Erstaunen versetzt.
Wie jetzt gerade, oder was?
Ja, an jogo@info-bonito.de oder wie das heißt.
info@jogo-bonito.de. Es ja, gibt den Club de Jogadores, beteiligt euch.
Sven,
ja.
Und da hat also jemand geschrieben, dass er uns vor kurzem erst entdeckt hat und sehr begeistert ist. Und er heißt Martin Nugel und er hat uns als Dank eine fränkische Weise geschickt, weil er gerade die Folge mit den Derbys gehört hat. Und ich versuche es jetzt mal.
Eine fränkische Weise?
Ja. Manche Gänger in ihr Arbeit. Das heißt, glaube ich, manche gehen zur Arbeit.
Gehen ihrer Arbeit nach, ja.
Jede Woche, jeden Doch.
Jede Woche, jeden Tag.
Des, wenn's 45 Jahre gemacht hast.
Wenn du das 45 Jahre lang gemacht hast.
Viel hast nett als an Schlag.
Also bist, ja, dann hast du nur noch den ersten FC Nürnberg.
So. Danach Gängers in Pension.
Ja.
Krüppel, krumm, krank und kaputt. Ich gehe Samstagnachmittag ein bisschen zu meinem Club.
Das ist doch Nürnberg. Das war jetzt nicht gespielt.
Nein, das ist Nürnberg. Und ich bin ein Clubrer, ich werde es immer bleiben. Und ja, das ist ganz toll. Und ja, eine sehr lange, sehr schöne, sehr persönliche Mail. Vielen Dank an Martin aus Nürnberg.
Sagen wir an dem Tag, wir haben heute gefrühstückt bei dir, Burkhard.
Ja.
Vielen Dank für diese Tomaten. Und ich möchte es ausdrücklich loben, ja, dein Frühstück heute.
Ja, dir bleibt doch nichts anderes übrig, weil sonst kriegst du nichts mehr später.
Ja, so, ja, ja, also, aber den zweiten Kaffee hast du auch gemacht, aber am Tag nach dem Düsseldorf.
Es ist ein taktisches Lob.
Es ist ein taktisches Lob von mir.
Ja.
Aber wir setzen heute nicht die Tanzschritte ganz bewusst, um uns nicht weh zu tun.
Nein.
Ich hätte auch gesagt, es wäre scheiße, wenn es scheiße war, aber es war nicht so.
Das ist so, ja.
Wir sagen es am Tag, nachdem Düsseldorf es verkackt hat. Also deswegen passt ja die Mail so ein bisschen. Du hast gesagt, das war wohl der schwärzeste Tag der Vereinsgeschichte von Fortuna Düsseldorf.
Ich glaube schon, ja. Also wenn du so mit so einem, wenn du mit so einem großen Vorsprung, mit so viel Erwartung, es geht ja eigentlich nur noch darum, diese 90 Minuten irgendwie über die Zeit zu kriegen und dann zu feiern. Also alle sind ja in dieses Stadion gegangen, um letztendlich zu feiern. Die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga glückselig zu begießen.
Die Krönungsmesse war es.
Und das hat nicht funktioniert und man hat einfach schon nach dem ersten Gegentor gemerkt, alles war schockiert, total gelähmt und keiner wusste mit diesem Rucksack umzugehen.
Ja.
So er war auf einmal so schwer und hat sie komplett paralysiert und es war total spannend, das zu sehen. Auf der anderen Seite natürlich der VfL Bochum, der aus einer Situation herausgekommen ist, wo es eigentlich gar keinen Ausweg mehr gab. Also es gab ja gar keine Tür mehr, die noch offen war in Richtung Fußballbund. Du musstest dann allen Türen ruckeln und hoffen, dass du irgendwo noch ein unverschlossenes Türschloss findest.
Es war aussichtslos.
Ja, für mich schon. Also nach 0-3 im eigenen Stadion, dann bei einer Mannschaft, die in der Liga in den letzten Wochen und Monaten eigentlich unschlagbar gewesen ist, der VfL auswärts fast nichts auf die Kette gekriegt in der ganzen Saison, das Theater mit dem Torhüter noch dazu. Also das war schon eine Gemengelage, die eigentlich.
Aber gerade du als Gladbacher
eindeutig
glaubst doch an Wunder.
Ich als Burkhard Hupe glaube total an. Du kommst jetzt zu einem sehr wichtigen Punkt, wie ich finde, Sven, auch wenn du jetzt das so weglachst.
Nee, ich lach das überhaupt nicht weg.
Nee, als Gladbacher glaube ich nicht zwingend an Wunder. Du ja als FC-Fan auch nicht, weil wenn dann hätten, das hätte ja sozusagen dann eine.
Ich glaube an das Wunder der Liebe.
Ein geschichtliches Fundament und das gibt es ja bei uns beiden nicht. Es gibt keine Wunder, die uns dahin bringen, an Wunder zu glauben. Aber was ich total cool finde, ist, dass der Sport und nicht nur der Fußball ja immer auch die Möglichkeit von Wundern bereithält. Und das ist ja auch ein Zauber, warum wir immer wieder hingehen, warum wir immer wieder anstellen und immer wieder sagen, okay, wir lassen uns auch auf das nächste große Ereignis, ob das Olympische Spiele sind, ob das eine Handball-Europameisterschaft ist oder eine Eishockey-Weltmeisterschaft. Wir lassen uns immer wieder darauf ein, weil wir genau auf diesen Moment hoffen. Und manchmal stellt er sich eben ein.
Also Georgien Europameister.
Das nicht zwingend, aber du weißt, mir reichen ja schon so kleine Geschichten, habe ich dir ja letztens am Telefon auch gesagt, wie bei der Eishockey-WM, wo die Österreicher 1-6 nach 40 Minuten gegen den Rekordweltmeister Kanada zurückliegen. Und das ganz kleine Eishockeyland Österreich gegen den Rekordweltmeister. Und es gibt keine Chance. Und Österreich schießt im letzten Drittel 5 Tore. Und kriegt ein 6-6 nach 60 Minuten. Verliert dann die Verlängerung, ist aber pipigal, aber sie haben diesen kleinen, diese kleine Nische gefunden, und haben den richtigen Weg eingeschlagen. Und das, ich finde das so, es berührt mich total. Das nimmt mich komplett mit. Und ich bin so ein Fan vom österreichischen Hockey geworden jetzt in den letzten Wochen in Tschechien, weil die von dieser Art der Comebacks oder des Comebacks noch viel mehr geleistet haben. Und ich finde das großartig. Das ist für mich Kraft des Sports. Also einfach zu sagen, ich bleibe optimistisch. Ich glaube daran, das geht. Und ja, das finde ich so die Grundaussage auch für alles, was nicht mit dem Sport zu tun hat. Und das, mich treibt es total an.
Ja, ich kann das verstehen. Haben wir ja auch länger drüber gesprochen, wobei diese bumsenden Frösche da bei dir da im Teich da in
die haben dich Ostrava. Echt fasziniert, ne?
Nee, ich habe kaum ein Wort verstanden. Und du hast gesagt, ich sehe die kaum. Also, Entschuldigung, muss es erklären. Wir haben telefoniert. Burkhard saß natürlich im Freien.
Ja.
Und die Sonne schien. Er konnte sich auf Jogo Bonito vorbereiten, hatte sonst nichts zu tun. Ist das ja richtig. Fritz Freizeit, musste hin und wieder in die Eishalle, saß aber da am Seerosenteich. Mhm. Und also ein riesen Lärm, ich habe dich kaum verstanden. Du hast gesagt, ja, hier geht's gerade rund. Hier geht's gerade rund.
Die Froschkönigin war unterwegs.
Ja, aber du hast sie nie gesehen irgendwo, ne?
Nein, weil die haben diese Seerosenblätter, die sind ja sehr groß und die schieben sich irgendwann so aufeinander und bilden dann so mehrere Lagen. Und innerhalb dieser Lagen haben es die Frösche gemacht.
Also ist Gruppensex?
Ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall war da immer so, alle 2 Stunden war Froschkönigin-Alarm. Und dann kamen die aus allen Ecken des Sees angeschwommen und quakten vorfreudig. Mhm. Und dann ging das da so eine halbe Stunde, kommt echt wirklich rund und dann sind die wieder weg.
Es ist total spät im Jahr, dass die jetzt erst loslegen.
Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht ist der tschechische Frosch nicht anders.
Okay.
Vielleicht ist das auch schon der polnische Frosch. Oder der polnische Frosch kommt rüber, das ist ja da alles, das Dreiländereck, ne? Slowakei, Tschechien, Polen, alles nicht weit weg. Ostrau.
Ja, war schön insgesamt, ne? Aber um zurück zu den Österreichern zu kommen, ja, also die hat man ja so als geheimen Mitfavoriten da auch mit auf dem Zettel, ne? Und das Ralf Rangnick,
du hast immer
gesagt, Jogo Bonito, nie bitte, nie aktueller Fußball. Nein. Aber jetzt ist Vincent Kompany, Bayern-Trainer.
Vincent Kompany. Hat noch nicht unterschrieben. Jetzt.
Ja.
Ja, Rangnick bei den Bayern, hat er noch nicht unterschrieben.
Nee, aber ich finde das irgendwie auch geil.
Das ist wieder dein diabolisches Momentum, was du sehr genießt jetzt.
Naja, ich habe überhaupt nichts mehr zu genießen. Also mit diesem allerersten FC Köln. Aber ich finde es schon ganz lustig, dass er gesagt hat, nein, meine Liebe zu Österreich ist viel größer. Ich bleibe hier. Ich habe hier noch ein Werk zu verrichten. Mhm. Ja, hat er ja auch anscheinend, ne?
Ja.
Ja, Burkhard, heute machen wir... Ist das Wehmut jetzt über der Folge für dich? Oder wie ist das Gefühl? Ganz im Ernst.
Ach, ich möchte jetzt hier eigentlich gar nicht so über meine Gefühle jetzt reden, dass es das letzte Mal ist. Das ist so. Nö, das möchte ich nicht.
Okay. Das ist die letzte Küchenfolge.
Letzte Küchenfolge und ich habe mir gedacht, dass die 3 Jahre ja auch durchaus eine Überschrift verdienen. Mhm. Und es gibt ja...
Das ist nur von dir die Idee und ich finde sie sensationell.
Ja, und ich finde, da es auch in das Jahr 1974 passt, mit dem wir uns ja beschäftigen und auch... Ach nee, ihr werdet es kennen, es ist ein Herz und eine Seele. Ich finde, das passt total hier in diese Küche rein, weißt du?
Du weißt, dass ich für sowas zu haben bin, für so eine Musik. Hat aber was von Lindenstraße, die klang mal ähnlich, die Musik.
Ja, aber das ist halt 20 Jahre vorher, ne?
Und es war eine geile Serie, ne?
Also großartig.
Flimmerte die bei euch über die...
Mein Vater hat die gemocht.
Bundkiste?
Meine Mutter fand die total bescheuert. Ich habe es nicht verstanden und fand es aber gut, weil der Ekel Alfred immer so rumgemotzt hat und auch Schimpfwörter benutzt hat, die es bei uns zu Hause eigentlich nicht gab.
Es war vor seiner Zeit eigentlich. Ja. Eine Trash-Talk im Fernsehen.
Ja, also man konnte da eigentlich war es politisches Kabarett. Diese Serie von Wolfgang Menger. Das war hochpolitisch, was er gemacht hat, weil es natürlich, da wurden Positionen vertreten von Ekel Alfred, die ja so überspitzt gewesen sind, dass man die eigentlich in der Öffentlichkeit nicht sagen durfte. Es gab, glaube ich, viele Menschen, die so gedacht haben, dachten, ja, er hat recht. Aber man kann es aber nicht laut sagen.
Ein Ventil, ein Katalysator.
Und für die Leute, die diese Folge nicht oder diese Serie nicht kennen, ein Herz und eine Seele, ist also mit Heinz Schubert als Ekel Alfred Tetzlaff, mit Elisabeth Wiedemann als Else Tetzlaff, die Mutter. Und dann gibt es noch die scharfe Rita, das ist die Tochter, Hildegard Krekel, die ja später auch mit dem Profifußballer Max Lorenz liiert gewesen ist übrigens. Und die Hildegard Krekel war zu der Zeit auch privat liiert mit Dieter Krebs, dem großen Comedian, kann man ja sagen. Ne? Er war ein großer Schauspieler, der...
Der sich leider zu Tode geraucht hat.
Ja, der war aber als einer der, ich finde, einer der ganz großen Schauspieler, die wir gehabt haben, der auch viele Rollen gespielt hat, die gar nicht so irgendwie zum Schenkelklopfen waren. Mhm. Und der hat auf jeden Fall den Sohn Michael gespielt. Und Michael kam in dieser Serie aus dem Osten. Der hatte also rüber gemacht und hatte sich bei Alfred Tetzlaff eingenistet, weil er die scharfe Rita geheiratet hatte.
Ach, wir sind ja immer noch beim Spiel DDR-BRD in Hamburg, arbeiten uns dahin, ne?
Ja, und ich habe diese Folge und diese Musik mitgebracht, weil es eine Folge gibt, die am Vorabend dieses großen Fußballspiels zwischen der BRD und der DDR spielt.
Also wie Lindenstraße auch dann, also genau. Aktuell produziert.
Aktuell produziert, und diese Folge heißt Besuch aus der Ostzone. Das heißt also, die Eltern von Michi haben sich angekündigt und Ekel Alfred erfährt am Frühstückstisch, dass sie zu einer Zeit eintreffen, die ihm nicht passt am selben Tag.
Der Tag hat 24 Stunden, diese Herrschaften kommen ausgerechnet um 4. Es ist eine Rücksichtslosigkeit sondergleichen. Um 4:10 fängt das Spiel an.
Was ist das Spiel?
Fußball natürlich. Ach. Das ist doch kein wichtiges Spiel, Uruguay gegen Holland.
Das heißt, es ist nicht wichtig.
Für die Holländer vielleicht, aber doch nicht für uns.
Ich scheiß euch was, das sag ich euch gleich.
Die können sich ja nicht aussuchen, wann sie kommen. Die müssen sich dann am Fahrplan richten.
Ja, da stehen ja wohl mehrere Züge drin. Mitten während der Weltmeisterschaft. Die sind doch nur neidisch, dass es gerade jetzt hier bei uns in Deutschland stattfindet, wo sie nicht mehr dazugehören.
Wo, ja, sie nicht mehr dazu, wo sie gehören. Nicht mehr dazugehören,
genau. Ne, jetzt, und dann kommen sie wieder zurück.
Ja.
So, und ja, und das reicht natürlich nicht. Also Ekel Alfred unterstellt dem Besuch aus dem Osten auch, dass er nicht nur nicht weiß, wie das richtige Leben funktioniert und sozusagen den Westen unterminieren will, sondern dass er auch schlicht und ergreifend keine Ahnung vom Fußball hat.
Wird denn den ganzen Tag heute Fußball gespielt?
Blöd mich nicht an! Entweder kommen die um 3 oder zwischen 8 und 9.
Vielleicht sieht sich mein Vater so ein Spiel auch ganz gerne an.
Hat doch keine Ahnung, wie richtig Fußball gespielt wird. Die Vereine heißen drüben ja nicht mal wie richtige Vereine. Das hört sich ja alles an wie ein Maschinenpark. Dynamo, Lokomotive.
Du kennst deine Eltern auch gar nicht.
Mein Mann, ey. Ekel, ja. Alfred.
Heinz Schubert, ja. Und ja, um einfach auch den Ton mal zu dokumentieren.
Schwarze Pumpe hat er vergessen,
ja. Mhm. Ja, er hätte das ja noch ewig lange fortführen können. Und er und Michi haben halt echt ein gespanntes, also er und sein Schwiegersohn, gespanntes Verhältnis, weil bei Michi ist für ihn der Sozi. Ne? Der hält's halt mit Brandt und jetzt auch mit Schmidt. Und es geht halt immer auch um politische Debatten an diesem Frühstückstisch. Und ab und zu, wenn es einfach keine Argumente mehr gibt, dann wird er halt auch sehr deutlich, der Ekel Alfred.
Wenn du nicht gleich deine Schnauze hältst, dann können deine Eltern im obdachlosen Asyl übernächtigen, aber nicht hier unter meinem eigenen Dach.
Und er meinte das aber auch so. Ja. So, und dann kommen die also an, ne, in diesem Haus mitten im Ruhrgebiet, so ein Reihenhaus, und dann sitzen die beiden älteren Herrschaften aus dem Osten halt da, und es gibt natürlich Schweinebraten, weil die fahren natürlich groß auf, die Schuberts, nicht die Schuberts, die Tetzlaffs. Und es ist unvermeidlich, es kommt natürlich auch zu politischen Debatten, es eskaliert am Tisch, und Alfred Tetzlaff ist wirklich in Höchstform, und der Besucher aus dem Osten weiß gar nicht so richtig, wie ihm geschieht. Und Else versucht ja in ihrer wirklich umwerfend naiven Art immer die Dinge zu glätten und irgendwie so auszuloten, dass alle damit leben können.
Ich habe ihm extra gesagt, keine Politik. Schließlich könnt ihr ja nichts dafür, dass ihr Kommunisten seid.
Sie hätten ja flüchten können wie jeder anständige Deutsche.
Wie Herr Guillaume beispielsweise.
Oder wie mich hier.
Ja, der wäre besser drüben geblieben. Dann würden wir jetzt nicht Besuch haben.
Du, hör doch endlich auf.
Also sie sitzen da schon, ne? Dann hätten wir jetzt keinen, dann wären die jetzt nicht da, wenn mich nie rübergemacht hätte.
Aber wer sensationell, so eine aktuelle Produktion mit Günther Guillaume, ja, und allem haben die ja schon reingebaut. Großartig.
Und dann eskaliert es also, weil sie dann feststellen, dass die westdeutschen Menschen wie Goethe und Schiller und so für sich oder Luther für sich reklamieren und die Menschen im Osten aber auch, weil sie sagen, aber wieso, der ist aus Weimar und der war doch auf der Wartburg, das ist alles bei uns im Osten. Und Alfred explodiert und sagt dann im Prinzip, alles, was jetzt noch an Fragen offen ist, muss auf dem Fußballplatz geklärt werden.
Wenn einer Anspruch auf die richtigen, anständigen Deutschen erheben kann, dann sind wir das und nicht ihr.
Also was die Vergangenheit angeht, die gehört uns ja wohl gemeinsam.
Na, am nächsten Sonnabend ist mit der Vergangenheit jedenfalls Schluss. Ein für alle Mal.
Das ist aber schön. Und warum erst so spät? Ich meine, können wir nicht jetzt gleich Schluss machen, solange Michis Eltern noch da sind?
Das wird auf dem Felde ausgetragen, im ehrlichen Kampf Mann gegen Mann. Wir gegen die Ostzone in Hamburg. Und da wird sich zeigen, wer die richtigen Deutschen sind.
Beckenbauer oder Sparwasser?
Ja, die Geschichte hat ja die Antwort für das Spiel geliefert, aber darüber hinaus war es dann doch Beckenbauer.
Ja, also ich glaube, Ekel Alfred ist da auch ein bisschen unentschieden aus der WM rausgegangen. Eine fantastische Serie, ja, finde ich.
Fantastisch.
Ein total mutiges Programm Anfang der 70er Jahre. Mhm. Serie vom Westdeutschen Rundfunk und ja, leider relativ schnell wieder eingestellt worden, weil es da Unstimmigkeiten gab zwischen der Produktion und den Schauspielern. Vier großartige Schauspieler, wie ich finde.
Ja. Ja, ja. Schöner Einstieg in das, was wir jetzt vorhaben. Ja, über was passierte und was vor allem nach dem Spiel noch passierte. Also es gibt ja wirklich die herrschende Meinung, dass dieses Spiel vielleicht Schluss endlich dazu geführt hat, dass die Bundesrepublik Deutschland am Ende Weltmeister wurde, weil man spricht von dem reinigenden Gewitter von Malente, als man dann zurückfuhr, so nicht, Herr Schön, und alles furchtbar. Und es hält sich die Mär, glaubst du, es ist eine Mär, dass es die Palastrevolution war es ja nicht, aber die Machtübernahme von Franz Beckenbauer dann gegeben hat in der Nacht?
Ja, also diese Geschichte hält sich hartnäckig, die ist, glaube ich, Entschuldigung, von der Bild-Zeitung.
Habe ich dir meine Erkältung? Übrigens, hörst du, ne? Es ist vorbei. Ich bin wieder, I'm back on track.
Ja, das klingt viel besser als in den letzten Wochen, das stimmt, aber es ist immer noch nicht bei 100%.
Aber ich habe jetzt gestern noch meinen HNO-Termin für Opernsänger und Sprecher abgesagt.
Es ist gut, wenn alles wieder in Ordnung kommt, Sven. Lassen wir es dabei. Ist doch gut.
Nee, findest du die Stimme anders, als sie früher mal war?
Sie ist immer noch ein bisschen nasal, na klar.
Immer noch nasal?
Ja. Ist doch nicht schlimm.
Ja, dann ist es halt so.
Es wird ja besser.
Ja, danke.
Ja, also es gibt diese Geschichte, die hat die Bild-Zeitung damals sehr bewusst auch sehr groß gefahren, auch über eine längere Zeit sehr groß gefahren, dass Beckenbauer die Palastrevolution angestimmt habe und
ja, genau,
dass die, da gibt es ja auch die wüstesten Geschichten, wer da mit wem noch in der Küche gesessen hat bis zum nächsten Morgen und dann gesoffen hat bis zum Ende. Ich glaube, das darf man aber nicht verwechseln. Also die Spieler haben sich, glaube ich, da schon zusammengesetzt, um Dinge zu besprechen, was sich ändern muss. Aber das ging nicht so weit, dass dann Beckenbauer vorgeschickt wurde zu Schön, um ihm zu sagen, also entweder wir machen das jetzt so und so oder das alles wird jetzt nichts mehr und wir drohen dann mit der Reaktion XY, keine Ahnung. Das hat es so wohl nicht gegeben. Ich glaube, es kommt auch hat doch damit was zu tun, dass Schön dann nach diesem Spiel erstmals überhaupt mit einem Spieler zusammen eine Pressekonferenz gegeben hat, und zwar mit Franz Beckenbauer. Das hatte es so noch nicht gegeben, und das wiederum war aber vorher schon eingeleitet worden, und in der Gemengelage entstand nun so der Eindruck, Beckenbauer sei der heimliche und mittlerweile dann auch fast öffentliche Chef. Und Wolfgang Overath hat vor kurzem im Fußballmuseum in Dortmund eine Veranstaltung gehabt, wo er sich auch an 74 erinnert hat. Und da wurde er auch gefragt, was ist denn jetzt eigentlich dran an dieser sogenannten Palastrevolution?
Überhaupt nichts. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der lange Schön hat sich mit den älteren Spielern auch da zusammengesetzt, hat sich die Meinung angehört und hat dann nochmal, ist maßlos übertrieben worden, dass der Franz das Ding in die Hand genommen hätte, das ist überhaupt nicht so gewesen.
Ich, wenn ich den höre, ich hatte letztens eine Veranstaltung mit ihm zusammen in Kall, ich habe ja mit ihm das Buch zusammen gemacht, und die Leute, die in unserem Alter sind und älter, ne, für die ist der ja auch ein Fußballgott. Ne? Mhm. Und dann stand dann am Ende der Veranstaltung, haben wir gefragt, ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte. Ne? Und dann stand einer auf und der hatte wirklich auch Brille an und sagte, ich war auch ein genialer Fußballer, aber Herr Overath, es tut mir leid, ich hatte halt früher eine Brille und das war früher ein K.O.-Kriterium. Da konnte ich einfach das nicht so, weißt du, es war so rührend, dann Wolfgang Overath da mit seinen 80 zu sehen, ja, dann komm da hoch, als er anfing, er sei auch ein guter Fußballer, komm, dann kümmern wir uns hier um Platz, komm hoch, können wir ein bisschen spielen, ne? Mhm. Und dann, ehrfürchtig da vor diesem Wolfgang Overath stand und ihm nur sagte, ich war auch super, aber ich hatte leider keine guten Augen, und dann Ich fühle dann so viel, weil ich merke, das geht den Leuten so ans Herz, so einen wie Wolfgang Oberath dann zu sehen, wenn der so spricht, so spricht der immer.
Ja.
Und das finde ich so genial, wenn du mit ihm sprichst.
Ne? Der sprengt ja aber natürlich jede Veranstaltung. Ne? Also wenn du den nicht einfängst. An dem Abend war er mit Ronald ja. Reng zusammen im Fußballmuseum.
Du musst das zulassen dann.
Ja, und es sollte aber eigentlich ja um das Buch gehen und es sollte eigentlich ja vor allen Dingen um dieses Spiel Deutschland gegen DDR gehen oder BRD gegen DDR. Und dieser Fokus wurde dann aber relativ schnell aufgebaut.
Ich kann ein dominanter Moderator sein, ne? Ist vielleicht auch eine meiner Schwächen, dass ich manchmal so erdrückend sein kann. Aber bei Wolfgang Oberath ist das natürlich das Falscheste, was du machen kannst. Ne?
Ja,
dann so. Sitze ich auch dabei, aber ich genieße das dann voll, weil ich denke, ja, ein paar Stichwörter werde ich schon rüberwerfen und dann läuft die Bude hier. Mhm. Ich finde das immer großartig. Ja. 70er Jahre auch. Das sind so Leute der 60er und 70er Jahre, die reden einfach auch noch ein bisschen anders.
Was man ja zu Wolfgang Oberath jetzt, wenn man.
Also ich bin großer Fan geworden von ihm.
Ja, das merke ich.
Über die Zeit.
Was man ja über Wolfgang Oberath, finde ich, auch sagen muss, wenn man jetzt in die Nacht von Malente zurückgeht.
Ja.
Oberath saß ja nicht in der Küche und hat sich nicht irgendwie zugeballert, sondern ist schlafen gegangen. Mhm. Wolfgang ist schlafen gegangen und hat davon auch nichts mitgekriegt, dass sie da bis morgens gebechert haben. Und andere wiederum waren auch nicht da, weil die unterwegs waren. Zum Beispiel Uli Hoeneß und Sepp Maier. Mhm. Die haben also einen Wachposten bequatscht, dass er sie rausbringt mit dem Auto zu deren Frauen. Mhm. Und dann hat er sich halt breit quatschen lassen, dann haben sie ihm auch gesagt, ja, und mach dir keine Sorgen. Wir fahren, kannst sie auch hinten hinlegen und so. Also du hast gar keinen Aufwand. Du musst nur im Auto mit dabei sein, du musst dich hinten reinlegen, fertig. Und dann sind die also los. Und als sie dann vom Hotel mit ihren Frauen wieder zurückkehrten, der Wachmann lag also hinten auf der Rückbank, auf dem Weg zurück nach Malente. Und dann fuhren sie und dann stellten sie aber fest, dass die Bremsen kaputt waren. Also die normalen Bremsen waren kaputt und es gab kein ADAC weit und breit von dem PKW, mit dem sie fuhren. Und da musste Sepp Maier, der Torwart, musste Sepp Maier den ganzen Rückweg, ich weiß nicht, wie lange der war, 40 oder 50 Kilometer, mit der Handbremse bremsen.
Die qualmen ja dann und stinken wie Sau.
Genau, und hat er gesagt, als er in Malente ankam, hätte die ganze Hand gebrannt.
Handbremse?
Und er hat als Torwart Angst gehabt, dass er diese Hand gar nicht mehr benutzen kann.
Ey, stell dir das mal vor, was für Geschichten. Echt? Ja. Das ist ja der Hammer mit der Handbremse. Ja, ja, also das war dann so die Nacht von... Ja,
meine Hand brannte wie Feuer, wenn ich einen Bankfall fangen sollte. Das Torwarttraining wurde abgeblasen. Ich machte etwas Kondition. Das macht man immer, wenn man nicht weiß, was man trainieren soll.
Wie geil. Ja, also die Not bei den Bundesdeutschen war dann relativ groß, aber der weitere Weg dann erfolgreich. Und die DDR-Kicker, also die waren ja nicht da eingefercht, sondern... Die rannten ja auch frei über die Reeperbahn und so. Ich glaube, die hatten da in der Nähe von Hamburg ihr Quartier aufgeschlagen, in der Nähe eines Friedhofs.
In Quickborn.
Aber enterten trotzdem Hamburg.
Ja, also die hatten eine relativ lange Leine.
Mhm.
Also das ist für mich im Rückblick auch total überraschend, wenn man das vergleicht, wie die DDR-Spieler und die BRD-Spieler untergebracht und bewacht worden sind.
Mhm.
Ne? Also natürlich die DDR-Spieler auch engmaschig, das ist ja klar. Die Stasi war natürlich überall. Aber die hatten ja beispielsweise dann auch irgendwann den Trick raus. Sie hatten so einen Sparmarkt ganz in der Nähe in Quickborn, wo sie dann auch relativ schnell den Kontakt zum Besitzer gefunden hatten, wo sie dann auch jeden Tag hin sind und dann das Stasi-Auto hinter denen her. Und dann, wenn die dann im Supermarkt drin waren, haben die Stasi-Leute draußen gewartet. Und dann sind die aber gar nicht mehr in den Supermarkt rein, sondern sind nach rechts abgebogen in die Privatwohnung des Sparmarktbetreibers und haben sich dann bei dem auf die Dachterrasse, auf die normale Terrasse gesetzt und haben mit dem Kaffee und Kuchen gehalten.
Ja, herrlich. Herrlich, das ist deutsch-deutsche Verständigung gewesen.
Ne? Ja, und das Verhältnis gibt es bis heute zwischen den Spielern und dem Supermarktmann.
Ehrlich?
Ja.
Ja, das ist so, erinnert mich auch an Steffen Baumgart, der ja nach der Wende dann rüber, ich glaube, nach Aurich gegangen ist und mit ganz vielen und da gekickt hat, weil da ein örtlicher Verein irgendwie die Schatulle aufgemacht hat.
Mhm.
Und da sind ein paar da geblieben, man trifft sich da immer noch. Also das sind so richtig ost-west-deutsche Freundschaften, die über sowas entstanden sind.
Ja.
Aber die hatten natürlich damals auch immer so ein Faustpfand, das war die Familie in der DDR dann.
Stimmt.
Ja. Und darauf haben die dann gesetzt. Jedenfalls ging es für die Mannschaft dann, nachdem die DDR gewonnen hatte, mit dem Flieger Richtung Düsseldorf.
Genau, von Hamburg nach Düsseldorf.
Mhm.
Und ich meine, die Stasi hat ja dieses ganze Unternehmen Fußball-Weltmeisterschaft in jeder Hinsicht natürlich bis ins letzte Detail durchdacht und durchplant. Mhm. Ne, also was mit den Fußballtouristen, die dahin durften, wie die ausgewählt, das haben wir ja alles beschrieben. Und natürlich wurden die Spieler da engmaschig begleitet. Aber dann ist etwas passiert, was in der Rückschau auch völlig unbegreiflich ist, was vielleicht damit zu tun hat, dass das neue Kabinett Brandt gerade erst in Amt und Würden gekommen war. Auf jeden Fall saßen im Flieger von Hamburg nach Düsseldorf die Spieler der deutschen Fußballmannschaft der DDR, genau, der DDR-Fußballnationalmannschaft, so ist es richtig. Und die saßen jetzt auch nicht unter sich, sondern neben Hans-Jürgen Kreische saß ein berühmter Politiker, nämlich der damalige oder neue Finanzminister Hans Appel. Und die beiden kamen also so ins Gespräch und dann stellte sich halt schnell raus, der eine ist Wessi, der andere ist Ossi. Der Ossi wusste aber nicht, wer der Wessi ist, aber der Wessi wusste, wer der Ossi ist. Und dann redeten die halt so und Appel sagte so, er hätte keine Hoffnung mehr, dass die BRD den Weltmeistertitel gewinnen könnte. Und Kreische war sich aber sicher, also die BRD hat eine sehr, sehr gute Chance, den Titel zu holen. Und dann hat Appel gesagt, okay, dann lass uns doch wetten. Und Kreische fühlte sich dadurch aber auch jetzt nicht irgendwie aufgefordert, sondern eher bedrängt.
Und da hat er nur gesagt, also passen Sie auf, wenn Sie recht behalten, bekommen Sie von mir, oder er hat mir eine Wette angeboten. Da habe ich nur gesagt, also wetten kann ich nie, weil ich kann nicht gegenhalten. Ne? Und er bot mir dann an, wenn Sie recht behalten, kriegen Sie von mir 5 Flaschen Whisky. Wie ist Ihr Name? Oder wo soll der Whisky hin? Da habe ich also nur gesagt, mein Name ist Kreisch, ich komme von Dresden, das reicht also zu. Und das war es eigentlich schon. Und ich wusste nach wie vor nicht, wer der Mann war.
Überleg das mal. Du sitzt neben dem Minister des Klassenfeindes, einem Minister des Klassenfeindes und hast keine Ahnung, wer das ist.
Das ist ja der Hammer, dass das überhaupt, also, dass das möglich war.
Dass das nicht, also, dass das nicht besser
war. Man plant das so von der Stasi und dann sitzt da auf einmal der Kreisch neben dem Appel.
Ja. Und dann kam es ja, wie es kam. Und der Appel musste bezahlen.
Und dann waren wir plötzlich Weltmeister. Dann habe ich bei dem Kohl angerufen, wiederum bei dem Michael, und habe ihm die Geschichte erzählt und er war indigniert. Das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Und er wollte auch gar nichts davon hören. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das tut mir aber leid, Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich liefere jetzt 5 Flaschen Whisky bei Ihnen an und dann sorgen Sie dafür, dass Sie zugestellt werden. Wenn die nicht bei dem Kerl ankommen, kann ich auch nichts dafür.
Der Michael Kohl war der ständigen Vertretung
der DDR in Bonn. Michael Kohl war auch kurz vorher erst in dieses Amt oder in diese Position reingekommen.
Hat man nämlich schon
erfolgreich. Weil der Westen und der Osten Deutschlands hatten ja kurz vorher im Mai erst diese ständigen Vertretungen überhaupt eingerichtet.
Aber das ist natürlich auch, ich meine, 5 Flaschen Whisky.
Black and White übrigens.
Ich habe übrigens eine Wette verloren gegen einen, ich muss es an dieser Stelle sagen, Luca Benin Casa ist ein Fußballgott. Mit dem habe ich eine Wette laufen gehabt und der hat die schon im, ich glaube Januar oder so, mit mir eingeschlagen, ging um einen guten Whisky. Er sagte, Leverkusen wird ohne Niederlage Bundesligameister. Ui. Und das fand ich schon, da hat er richtig dicke Eier gehabt. Dann habe ich gesagt, okay, komm, eine Niederlage gebe ich dir, ab 2 Niederlagen kriege ich einen guten Whisky von dir. Ich werde sie ihm gerne kaufen. Mhm. 5 gingen dann rüber in den Osten. Das ist ja ein Politikum, Burkhard.
Ja, total, weil Hans Apel meinte das dann wirklich gut. Er schickte also diese Whisky-Flaschen rüber über Dresden dann zur Dynamo. Und da kamen die dann an der Geschäftsstelle. Und das Blöde war aber, dass Hans Apel da auch noch ein Begleitschreiben reingelegt hatte. Das also auch dann jedem, natürlich wurde das Päckchen geöffnet. Und dann Hans Apel, irgendwie alle Alarmglocken. Und dann stand auch noch drin, und vielleicht sehen wir uns ja eines nicht so fernen Tages mal wieder.
Was?
Ja.
Um Gottes Willen. Ach so, weil das lässt ja Spekulationen offen, dass der Kreisch ihm vielleicht gesagt hat, ja, aber ich komme als Fußballer rüber in die BRD oder... Ach du Scheiße, das hat er da drauf geschrieben.
Und dann gab es natürlich eine sehr schmallippige Antwort aus Dresden zurück nach Bonn.
Und da schrieb mir Herr Kreische, schönen Dank für den Whisky, aber auch in einer sehr steifen, unpersönlichen Form. Und sehr viel später habe ich dann gehört über unsere Dienste, dass ich dem armen Mann einen Tort angetan hatte, denn er musste sich rechtfertigen dafür, wie er nun eigentlich mit einem solchen Imperialisten ins Gespräch kommen konnte. Das tut mir leid.
Oh ja.
Und das hatte natürlich auch ziemlich drastische Folgen für Hans-Jürgen Kreische, denn er wurde, obwohl er im Zenit seiner Karriere und seiner Schaffenskraft als Fußballer stand, 1976 zu den Olympischen Spielen in Montreal nicht mehr eingeladen.
Wo die DDR dann Gold gewann.
Genau. Das also die 5 Flaschen Whisky haben ihn quasi um die Goldmedaille gebracht.
Krass. Und ich meine, er konnte überhaupt nichts dafür. Er hatte das Pech, dass er dann die Bordkarte hatte und neben dem Finanzminister saß. Genau. Vom Klassenfeind, vom Imperialisten.
Genau so ist es gewesen.
Was für eine aufgeblasene, fürchterliche Zeit, ne? Ja. Also, boah, krass. Deswegen, Leute, lasst uns das Richtige wählen und oder die Freiheit feiern. Ne, ernsthaft?
Die Freiheit wählen, das
würde ich. Die Freiheit wählen und die Freiheit feiern. Ja, definitiv. Wow, aber es gab auch andere, also, ne, also Apel tat es leid. Wenn wir so sagen, okay, du in diesem deutsch-deutschen Duell, du bist der Siegtorschütze, dann bist du ja eigentlich der große Held, aber eigentlich muss man auch sagen, war Jürgen Sparwasser so etwas wie ein tragischer Held in diesem Spiel, ne?
Ja. Also die Last dieses einen Tores war einfach viel zu schwer. Das gab es ja häufiger in der Geschichte des Fußballs. Guck dir Mario Götze an, der ist mit diesem einen Tor von Rio auch nie zurechtgekommen. Mhm. Konnte das eigentlich gar nicht aushalten, die Erwartungen, die dann auch mit diesem Tor verknüpft worden sind. Und bei Sparwasser ist das auch so gewesen, weil er natürlich in einem Land lebte, das auch mindestens gespalten war, wo es natürlich Unterstützung gab für die Fußballnationalmannschaft der DDR, aber mindestens genauso viele Menschen eben auch der BRD die Daumen drückten. Und er nun mittendrin in dieser Lage, er mit seinem Tor, das er jetzt auch nicht irgendwie durch Glück entschieden hatte, sondern einfach durch Können. Das war einfach ein richtig schönes Tor und mit diesem Tor musste er nun irgendwie zurechtkommen und er hat das mehr recht als schlecht. Nee, mehr schlecht als recht, so ist richtig rum, mehr schlecht als recht hingekriegt.
Es hat mir im Endeffekt, was die DDR angeht, geschadet. Und das war für mich unvorstellbar. Im Grunde genommen habe ich ein Tor geschossen, was nach der Rückkehr für mich nicht positiv war.
Ja. Das ist interessant, ne? Man müsste ja meinen, dass er fast wie Juri Gagarin gefeiert wird und Schulen nach ihm benannt werden und so. Und natürlich würde er offiziell da gefeiert worden sein für dieses Tor. Mhm. Aber das, was da drunter mitschwingt, genau, das ist das Problem fürs Leben dann. Ne?
Das ist, glaube ich, wirklich genau der Punkt. Du hast die offizielle DDR, die ihn feiert und die ihn auch immer wieder zeigt und immer wieder als den Torschützen von Hamburg benennt. Und du hast natürlich auch die normale Bevölkerung, in Anführungszeichen, die wahrscheinlich auch mit den wildesten Assoziationen dann unterwegs gewesen ist, unter der Überschrift, was hat er eigentlich alles dafür gekriegt für dieses Tor?
Dass man versucht hat oder etwas erfunden hat, dass man sagt, der Sparwasser hat ein Haus gekriegt, ein Auto gekriegt, viel Geld gekriegt dafür, weil er das Tor geschossen hat. Also wir wissen ja auch, dass viele der ehemaligen DDR-Bürger zu Hause bei einem Länderspiel der Westdeutschen das Deutschlandlied gesungen haben und haben gerade gestanden. Das muss man ein Beispiel sagen. Ich habe 2 Jahre nach der WM meinen besten Freund kennengelernt und dessen Vater war auch und er auch so orientiert und der Vater hat dann, nachdem ich dieses Tor geschossen habe, den Stuhl in den Fernseher geschmissen.
Das ist ein Wahnsinn. Und wenn wir über Reichtümer sprechen, also der Vergleich der Prämien spricht ja für sich, also 70.000 für die Bundesdeutschen, 8.000 für die ostdeutschen Kicker, was immer noch sehr viel war, aber ja. Weißt du, was das Problem ist? Ich glaube, dass solche Menschen, die das System an, diesen Fußballer und das System an für sich, wird Sparwasser abgelehnt haben, sonst wäre er nicht ein Jahr vor dem Mauerfall geflohen oder hätte rüber gemacht. Sie sind dann das Symbol des Staates, der abgelehnt wird. Das ist das Problem.
Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Und das Interessante rund um dieses Spiel, also um den Nachlauf dieses Spiels, ist ja, dass alle Parteiorgane sich unmittelbar nach dem Spiel sehr zurückgehalten haben, auch mit der Bewertung dieses Ergebnisses, also das Resultat, das Spiel und so weiter, wurde beispielsweise im Neuen Deutschland, also in der Parteizeitung der SED, nicht auf der Titelseite benannt, sondern weiter hinten und dann wurde das auch nicht breit ausgewalzt, aber es gewann immer mehr an Bedeutung in den darauffolgenden Jahren und Monaten. Und das wiederum führte dazu, dass natürlich auch das Fernsehen immer wieder diesen Treffer zeigte. Das heißt, der Sparwasser ist den Fluch der Vergangenheit nicht losgeworden. Also es war nicht irgendwann einfach gut und das hat ihn ziemlich belastet.
Um nach außen hin zu beweisen, also wir haben sie schon mal geschlagen oder wir sind doch besser. Auch auf dem Gebiet, nicht Olympiade, sondern auch auf dem Gebiet. Und da wird man also vor einen Kern gestellt, wo der Bürger draußen auch sagt, also schon wieder der Sparwasser.
Ja, aber vielleicht liegt es auch daran, das ist interessant, was du gesagt hast, dass Das ist ja schon ein großer Triumph gewesen im, ich sag mal, dann echten Fußballwettbewerb. Das ist eine FIFA-Weltmeisterschaft, höchste, was du spielen kannst in, mit einer Nationalmannschaft und da gewinnst du. Dass man aber dann DDR-intern auch wiederum gemerkt hat, ja, aber von Manfred Ewald ist das eigentlich auch nicht so gewollt. Also ne, hinter diesem Triumph stand ja wieder ein neues Machtgefüge. Wo wird hier unterstützt? In welche Richtung geht das? Das heißt, du warst irgendwie Symbol von einem ganz komischen Sieg in einer DDR-Sportwelt, die den Fußball gar nicht so richtig mochte. Oder das war ja auch wieder politisch. Es war nicht nur deutsch-deutsch, sondern auch noch ging um Fördergelder, um was wollen wir ja eigentlich mit dem DDR-Sport. Wurden ja so viele Themen damit berührt. Und dann bist du als Jürgen Sparwasser genau da. Das kann dich zerreißen.
Zerreiben vor allen Dingen. Also du gerätst ja im Prinzip zwischen alle Blöcke, die da aufeinander stoßen könnten und die dann irgendwie aber auch so mit viel Anstrengung voneinander ferngehalten werden. Total spannend. Also ich hatte das jetzt so auch nicht, ich wusste das nicht, dass Jürgen Sparwasser so sehr unter diesem Tor gelitten hat. Also ich glaube, wenn er könnte, würde er diesen Treffer vermutlich, oder damals hätte er ihn dann vermutlich gerne rückgängig gemacht.
Und es war ein schönes Tor. Ich finde, dieser Abschluss, dieser Bruchteil einer Sekunde, den dann so kontrolliert im Tor unterzubringen, wie oft habe ich da in dieser Saison auch verzweifelt auf die Geschicke des ersten FC Köln geblickt. Alidou, nein, ein Alidou hätte den nicht gemacht, diesen Treffer.
Nein, aber
Alidou hat mich auch verrückt gemacht.
Bei Gladbach fällt mir auch keiner ein, der den gemacht hätte.
Ich glaube, ihr habt echt ein Problem.
Ja, natürlich. Ja. Übrigens zu Sparwasser noch ein Gedanke. Du hast ja gerade gesagt, dass der ein Jahr vor dem Mauerfall dann ein Westausflug nach Saarbrücken, hat er, ich glaube Saarbrücken ist es gewesen, genutzt, um dann da zu bleiben, weil seine Frau zeitgleich auch die Genehmigung zu einer Westreise erhalten hatte. Und als Franz Beckenbauer erfuhr, dass Sparwasser nun im Westen geblieben war, hat Beckenbauer wohl nur einen einzigen Satz gesagt, nämlich, scheiße, war doch ein Eigentor.
Echt? Ja. Scheiße wird er nicht gesagt haben.
Ja, das ist, also
das Wort Scheiße wird er nicht genutzt
haben. Ein Hörer hat es so geschrieben.
Ja.
Ich habe jetzt leider, ich finde ich gerade die Mail nicht, wer es geschrieben hat, aber derjenige, der es jetzt hört, wird es wissen. Ich habe sehr gelacht und der hat, glaube ich, geschrieben, dass am Anfang das Wort Scheiße stand.
Das ist ja witzig. Ja, ey, und so ist dieses 1:0 der DDR gegen die BRD 50 Jahre danach schon ein fettes Thema, ein umspannendes Thema. Und im Stadion saß natürlich nach wie vor Heribert Fassbender.
Die DDR als Gruppenerster mit 5:1 Punkten. Die Bundesrepublik Deutschland mit 4:2 Zählern als Gruppenzweiter. Ich überlasse Sie, verehrte Hörer, jetzt beim Spekulieren, wer das leichtere Los hat. Hier jedenfalls ist ein sicherlich denkwürdiges Fußballspiel zu Ende gegangen. Die DDR schlägt im Hamburger Volksparkstadion die bundesdeutsche Mannschaft durch Sparwassers Tor mit 1:0.
Haben die dann Geburtstagsständchen gesungen? Die
hoch sollen sie leben, dreimal hoch.
Dreimal hoch?
Ja. Aber wie laut die waren, ne?
Ja,
1500.
Ja, aber das waren natürlich richtige Parteisoldaten.
Aber richtig. Und
mein
die mussten,
Freund.
Und die mussten ja jetzt auch wieder nach Hause.
Ja,
und
ja.
Das ist jetzt die letzte Episode, die wir noch haben. Die mussten ja jetzt alle mit dem Zug wieder nach Hause und Helga Heinicke wartete schon am Gleis und zählte dann durch 1500.
Die Reiseleiterin.
Die Reiseleiterin vom Reisebüro der DDR und brachte die nun also nach Hause. Und diese Rückfahrt muss wirklich erstaunlich gewesen sein, denn am Ende zählte Helga Heinicke alle Striche auf allen Deckeln zusammen.
Es hat in dem Zug in dieser Nacht kein Mensch geschlafen. Und die Mitropa hat mir, als wir ankamen in Schönefeld, gesagt, ich meine, Hamburg-Berlin ist ja nicht weit, war auch damals natürlich nicht weit, 84.000 Mark Umsatz.
Boah.
Das heißt, ich habe in Schönefeld nur nach Sanitätern gerufen, weil ich einmal auch nicht mehr in der Lage war und habe gesagt, ihr müsst durch den Zug hier. Ich weiß nicht mehr genau, wer da noch weiß, wann er aussteigen muss. Auf jeden Fall müssen wir den Zug leer kriegen. Also, es war schon ein dolles Erlebnis.
Sturzbesoffen waren sie.
Egal.
Haben es richtig krachen lassen. Auf der Verbindung, das wird ja auch eine Transitstrecke gewesen sein, dann
ja.
Hamburg, aber dann Ost-Berlin.
Ost-Berlin, natürlich Ost-Berlin. Erinnerst du dich noch, wir hatten doch mal vor einem Jahr oder was einen Auftritt in Gelsenkirchen und mit der Fußballschule und da habe ich doch die Geschichte auch erzählt mit den ja. 84.000.
Ja,
das und hatte stimmt. das doch umgerechnet das und habe dann so ja. rausgefunden, ich glaube, es waren an etwa
16 Meter.
60 Liter pro Nase. 60 Liter.
Was immer ein guter Witz war ja. eigentlich. Ne?
Und dann gab es keine Reaktion im
Null,
Publikum.
Kein Lachen in Gelsenkirchen.
Und einer rief nur, ja und?
Ja und? Was ist das Problem? Das, da weißt du, dass du in Gelsenkirchen bist. Das war sehr, sehr schön. Das stimmt. Ein schöner Moment.
In dieser Kirche war das. Ne?
Reinste Fußballerotik war das. Das war geil. Ja. Ah, übrigens, Leute, reinste Fußballerotik. Das kommt jetzt raus. Ich habe jetzt noch heute Abend einen Auftritt in Bonn und dann nächste Woche in der Börse im Wuppertal. Und es wird weitere Auftritte geben ab Januar, Februar. Da werde ich so das Programm ein bisschen überarbeitet haben. Aber es bleibt reinste Fußballerotik. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne vorbei. Und sowieso auch zu unserem Auftritt.
Zum letzten Gefecht. Am 5. Juni Zeche Karl.
Zeche Karl.
Es sind jetzt, glaube ich, 160 Karten weg, 200 passen rein, also 40 Kurzentschlossene sind noch.
Und ich hau wieder den Link in die Shownotes, Burkhard.
Du bist ein verrückter
Hund. Ich bin ein verrückter Hund. Ja. Burkhard, wir wollen aber jetzt noch nicht einfach so Tschüss und Lebewohl sagen, weil wir uns nächste Woche ja sowieso sehen, aber es ist die letzte Küchenfolge und die Ankündigung, dass ich die Stopp oder die Pause oder welche Taste auch immer drücke und wir jetzt nächste Woche nochmal auftreten und dann Jogo Bonito so in der Form erstmal nicht mehr da am Start sein wird, hat viele von euch veranlasst, uns zu schreiben und wir wollen natürlich so ein paar Kerzen jetzt schon nochmal aufstellen und uns freut sehr, wie euch das ans Herz gewachsen ist, die letzten 3 Jahre, Burkhard. Es waren schon jetzt 3 intensive Jahre, auch für uns als Freunde.
Ja, das stimmt. Ich habe mir natürlich gedacht, das können wir jetzt nicht einfach so auf unsere Dudelmusik drauflegen, was jetzt kommt, sondern müssen das mit einem Lied aus dem Jahr 1974 einleiten, Sven. Du wirst es erkennen. So.
Alter, ey, da wird aber die Hose eng.
Natürlich.
Tränen lügen nicht, ne, oder? Kennst du die Version von Otto?
Klar, den lügen nicht.
Den lügen nicht. Ja, hab ich letztens noch. Otto war schon cool.
Ja, ist schon ein richtig guter Musiker gewesen.
Mega.
Ja. Aber Michael Holm auch.
Ja. Achso. Oh. Soll ich es weiterlaufen lassen?
Natürlich.
Oder? Ich finde jetzt aber.
Auf den Text hören.
Du bist dir nur treu?
Dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht und du wirst sehen.
Ja, Burkhard.
Michael Holm, man denkt ja bei Michael Holm, warum hat er sich eigentlich keinen Künstlernamen gegeben? Ne? Mhm. Das war der Künstlername, der hieß nämlich eigentlich Lothar Bernhard Walter.
Deswegen verstehe ich auch ehrlich gesagt Michael Holm. Lothar Werner, was?
Lothar Bernhard Walter.
Walter war der
Name. Wenn du dich nicht entscheiden kannst als Eltern. Ne?
Ich träume immer noch davon, irgendwie einen Sohn in die Welt zu setzen und ihn Ulf Uwe zu nennen. Den Doppelnamen Ulf Uwe. Oder Rolf Reif. Meinst du, es gibt Rolf Reif? Den Doppelnamen?
Nein.
aber wir haben von euch Mails bekommen, Burkhard. Wollen wir ein paar vorlesen?
Ja.
Und zwar hier, Bruno schreibt uns, hallo, guten Abend ihr beiden. Ich bin seit einiger Zeit auf euren schönen Podcast gestoßen, habe heute die Folge Brüder gehört und arbeite mich langsam hoch mit jeder Folge. Es ist sehr interessant und auch sehr gut gemacht. Ich möchte mal fragen, ob ihr den Fußball im Saarland im Visier habt. Da gibt es vielleicht viel zu recherchieren. Stichwort Saarland gegen Deutschland, 1. FC Saarbrücken, Borussia Neunkirchen. Dann habe ich noch eine Frage bezüglich des 16:0 von, das ist ja wirklich, also von Deutschland gegen Russland im Jahr 1912. Gibt es hierzu mehr Informationen, Burkhard?
Ja, gibt es. Es gibt es im Buch Der Weisheit letzter Schuss von mir. Da gibt es eine Geschichte nur über dieses Spiel. Mhm. Und die Geschichte heißt Der Fuchs und der Kater. Und da wird genau erklärt, wie dieses 16:0 zustande gekommen ist.
Ich wünsche
ist.
Euch beiden alles Gute und vor allem Gesundheit. Viele Grüße aus dem Saarland. Bruno. Bruno wird wahrscheinlich noch, also der arbeitet sich noch vor.
Wahrscheinlich, ja.
Na, wird und irgendwann wird er erfahren, ach du Scheiße, es hört ja, was ist denn da los? Ja. Also das weiß der dann in vielleicht einem halben Jahr oder so. Ja. Ah, übrigens, wichtige Info. Das sind ja wirklich 100 Folgen und das ist ja auch für uns nicht einerlei. Wir lassen das sozusagen als Lexikon stehen.
Erstmal.
Ja, Und das ist dann bei Apple, Spotify und so. Und es bleibt dabei, das ist auch verbunden mit Kosten. Das kostet im Jahr 900 Euro. Um es einfach mal 900? So zu sagen.
900?
Ja, die Lizenz, das da einzustellen, das ist, da bleibt 900.
Alter!
Ja, die haben wir doch letztens bezahlt. Ist doch klar, weißt du doch noch, als wir ja, da in der Küche waren.
Du hast wahrscheinlich einfach abgezogen vom Konto. Ich habe überhaupt nichts bezahlt. Auf jeden Fall war
900.
Ich habe mich nur gewundert, dass es immer weniger wurde insgesamt.
Was ich aber damit sagen will, Leute, ja, das ist sozusagen fast wie Wikipedia in anders. Es bleibt beim Club de Jugadores. Wenn ihr also diese Folge jetzt hört, und das ist ja die drittletzte, dann bleibt es dabei, dass wir laufende Kosten haben, um das hier zu ermöglichen. Weil es gibt immer noch Neuankömmlinge, die dann kommen und das ganze Werk durchhören und vielleicht in zwei Jahren auch noch in den Genuss kommen wollen. Deswegen bleibt es dabei, wenn ihr meint, das ist es das wert, dann bleiben die Daten für den Club der Jugadores, also den Club der Unterstützer, finanziellen Unterstützer, bleibt natürlich erhalten. Und dann können wir das auch einfach als Platzhalter vielleicht auch stehen lassen für eventuelle weitere Aktivitäten. Hast du da eigentlich irgendwie noch was zu sagen, was so dein Fortkommen angeht in Sachen Fußballgeschichte?
Vielleicht im weiteren Verlauf.
Vielleicht im weiteren Verlauf, gut.
Hallo Burkhard, hallo Sven, schreibt der Stefan. Ich war gerade auf dem Weg zum Bereitschaftsdienst im Krankenhaus, um meinen Bereitschaftsdienst im technischen Dienst eines Krankenhauses anzutreten. Und dann das, ich bin ehrlich gesagt geschockt. Ich bin ein Hörer der ersten Stunde und zum großen Fan geworden, habe euch in Essen und Moers gesehen und gesprochen. Wie oft habt ihr mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und mich denken lassen, so einen Fußballkumpel müsste ich auch haben. Tatsächlich hatte ich einen solchen, aber unsere Freundschaft scheint zerbrochen. Ihr werdet mir fehlen und ich hoffe, Sven überlegt es sich nochmal. Eventuell macht ihr alle zwei oder vier Wochen eine Folge. Auch das von mir mehrmals angeregte Merch wird mir versagt bleiben. Ja, heute ist ein trauriger Tag. Und ihr werdet mir fehlen. Natürlich gibt es wichtigere Dinge im Leben, aber ein schöner, unwichtiger Teil wird bald nicht mehr da sein. Schade. Wir werden uns in Essen sehen und es wird Wehmut herrschen. Ich freue mich trotzdem auf den Abend und darauf, mich persönlich von euch verabschieden zu können. Ihr werdet mir sehr fehlen, ja, meine hochgeschätzten Fußballfreunde. Herzlichste Grüße voller Dankbarkeit und auch einer gewissen Traurigkeit, Stefan.
Maurice schreibt, hallo Sven, hallo Burkhard, ein wenig traurig ist es schon, dass ihr angekündigt habt, euren Podcast vorerst pausieren zu lassen. Vielleicht ist es ein Rücktritt für immer oder ihr gebt euch einfach mal oder ihr gebt, wie manch alternder Fußballstar eines Tages, ein glanzvolles Comeback. Ah, Toni Kroos, ne? In der Nationalmannschaft. Ihr habt es auf jeden Fall geschafft, mein Interesse am immer kommerzieller werdenden Fußball wachzuhalten. Eure Stimmen bleiben mir ja bei den regelmäßigen Reportagen und Moderation unter anderem im WDR erhalten, da ich mich seit Jahren weigere, eine TV-Streaming-Abo-Geschichte für die Bundesliga abzuschließen. Seid ihr und eure Kolleginnen und Kollegen mein zentrales Organ für Fußballerlebnisse. Wer liebt es nicht, die Bundesliga-Konferenz im Radio zu hören? Vielleicht kann Sven ja im Rahmen seiner samstäglichen Moderation noch die eine oder andere Geschichte aus euren umfangreichen Recherchen für den Podcast einfließen lassen. Nur keine Angel- oder Kakerlaken-Anekdoten, bitte.
Was ist das denn?
Kakerlaken? Du hast extra das Buch da gelesen. Ja, ja. Das war so. Bleibt so, wie ihr seid und feiert eure Freundschaft. Das ist übrigens das Wichtigste. Das möchte ich auch an dieser Stelle sagen. Freundschaft. Passt auch zur DDR-Folge, by the way. Vielen Dank für eure Arbeit und euren Hobby-Podcast Jogo Bonito. Danke, Maurice.
Regine schreibt, gerade höre ich eure neue Folge und sitze gefühlt wieder im Kellerzimmer unserer Nachbarn, in dem ich das Spiel geschaut habe und ich bin entsetzt, also das Spiel von 74. Mhm. Ich will nicht auf eure großartigen Geschichten verzichten, natürlich volles Verständnis für persönliche Entscheidungen, aber gerade mache ich überall Werbung für euch, weil ich es so großartig finde. Es wäre toll, wenn Burkhard einen Weg fände, weiterzumachen, zumal ich seine Stimme beim Geschichten erzählen liebe. Leider ist der Termin in Essen mal wieder so, dass ich nicht kommen kann. Hatte so gehofft, euch noch einmal live sehen zu können. Trotzdem wünsche ich mir noch ein paar tolle Folgen. Ja, Regine, dazu gibt es von mir aus den Hinweis, dass ich das in der Tat überlege, einen Sportpodcast aufzubauen im zweiten Teil des Jahres. Jetzt wird es nicht funktionieren, weil jetzt die Europameisterschaft ansteht und danach dann eben Olympische Spiele, Paralympische Spiele. Das heißt, erst im Herbst kann ich mich darum dann richtig kümmern und ich habe eine Idee, dass dieser Podcast das transportieren soll, was Sven und ich am Eingang besprochen haben, dass der Sport ja immer die Möglichkeit von Wundern bereithält, wenn man nur mit dem nötigen Optimismus reingeht. Und ich finde, es gibt in der Geschichte des Sports so viele großartige Ereignisse, auch unabhängig vom Fußball, die es immer wert sind, sich nochmal dran zu erinnern. Also ob das nun Armin Harry 1960 bei Olympia gewesen ist, ob das Muhammad Ali gewesen ist mit Rumble in the Jungle, ob das das Miracle on Ice gewesen ist. Also die ganz großen Dinge im Sport, die Menschen sehr glücklich gemacht haben, die Menschen sehr überrascht haben aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht auch die Goldmedaille der DDR 1976.
Da wirst du auch paralympische Geschichten haben.
Habe ich natürlich auch.
Weil du bist ja jetzt auch wieder da, ne?
Und die Idee ist, dass ich diese Geschichten auch nicht zwingend allein erzähle, sondern mir entweder jemanden einlade, der in dieser Disziplin zu Hause ist. Also wenn es beispielsweise um den Jahrhundertsprung von Bob Beamon geht, 8,90 Meter, 1968, Mexico City, dass ich dann mit Markus Rehm, dem Parasportler, spreche, der als einziger Mensch vielleicht jemals über 9 Meter kommen wird und dass wir dann über das Fliegen sprechen werden. Also das ist so der Gedanke, den ich im Moment so mit mir herumtrage. Und der Arbeitstitel für diesen Podcast heißt Wunder und solche Sachen.
Und wir lassen ja hier Jogo Bonito, also wenn ihr uns hier abonniert habt, müsst ihr gar nicht entabonnieren, weil wenn es irgendwas zu berichten gibt, zum Beispiel von Burkhard, wann er dann loslegt, können wir das ja auch wunderbar hierüber machen, weil dann ploppt das bei euch auf. Weißt du, ich bin hier der Vertriebsonkel. Wir lassen einfach, bleibt einfach, folgt weiterhin Jogo Bonito, und wenn der Burkhard dann was macht oder wir mal irgendwann wieder was machen, wenn wir wirklich alt und weiß sind, nicht mehr grau, sondern weiß, dann werdet ihr das erfahren. Also bleibt einfach stay tuned, würde ich sagen. Und ich bin sehr gespannt, Burkhard. Das klingt ja verheißungsvoll und auch nach viel Recherchearbeit.
Ja, und wenn ihr bestimmte Themen gerne haben möchtet, es wird diesen Podcast geben, definitiv. Ich weiß noch nicht, wann ich damit anfange, aber es wird ihn auf jeden Fall geben. Dann könnt ihr auch schon Themen vorschlagen, auch ruhig über info@jogo-bonito.de. Und dann sammle ich das mal und gucke, was so als erstes so. Es wird wahrscheinlich dann immer so am Block produziert, wahrscheinlich so 6 Folgen am Block. Und dann mache ich wieder 6 weitere und dann kommen die ein paar Monate später, gibt es dann wieder 6 Geschichten am Blog. Und wie gesagt, ich sammle eure Vorschläge und wenn es nach mir ginge, würde ich mit dem Miracle on Ice der olympischen Goldmedaille für die USA 1980 anfangen und werde da versuchen, den Moritz Müller von den Kölner Haien dazu zu kriegen, weil er ja bei dem Miracle on Ice in Pyeongchang dabei gewesen ist.
Ach, das ist 2000, cool.
2018 bei Olympia. Und dann werden wir uns den Film vorher zusammen angucken und dann ein bisschen über die großen und kleinen Mannschaften im Eishockey und die großen und kleinen Dinge im Sport reden.
Ich war da mal in Lake Placid in der Halle drin.
Ja?
Alte, kleine, relativ kleine Ganz Halle. Kleine,
ja, ja, absolut.
Alt, aber sie erzählt natürlich eine der größten Geschichten des Sports.
Wir haben ja vor kurzem, hatten wir beide doch, da warst du Moderator und ich war bei Dortmund gegen Stuttgart. Und da habe ich dir doch erzählt, dass ich am Bahnhof in Köln einen Amerikaner kennengelernt habe, der auch auf den verspäteten Zug nach Dortmund wartete. Und es ging alles überhaupt nicht. Und wir warteten wirklich sehr, sehr lange. Und er war so ein Fußballtourist aus Amerika, kam irgendwo aus dem, ich weiß nicht woher, irgendwo aus Minnesota oder so. Auf jeden Fall stand er da und dann kam es ins Gespräch und er stellte sich halt fest raus, dass ich Fußballkommentator bin, auch bei dem Spiel. Und er fragte dann so, ja, machst du noch was? Und dann habe ich gesagt, Eishockey. Und dann, oh, was, Eishockey? Und dann fing er an zu erzählen. Und zwar sofort von diesem Spiel 1980 und sagte, genau so etwas wie damals dieses Miracle on Ice braucht unsere Nation jetzt.
Also das war ja die Geschichte von den unschlagbaren Sowjets und die wurden von einer College-Mannschaft der USA geschlagen.
Genau.
Bei den Olympischen Spielen.
Bei den Olympischen Spielen, ja,
genau. Gibt es auch einen Film von und so alles.
Ja, es war ein ganz toller Sportfilm. Und er sagte, das fand ich toll, wir sind jetzt wieder in einer genauso miserablen Situation als Nation USA wie damals 1980. Und wir brauchen, also vielleicht nicht im Eishockey, aber wir brauchen diese Dinge, die uns vereinen. Und am einfachsten wird man vereint durch große emotionale Dinge im Sport.
Und das bringt mich zur Europameisterschaft hier in Deutschland.
Ja.
Wir brauchen absolut. Das auch. Ich brauche dieses Gefühl, die Hoffnung. Was du sagst, ich glaube an die Kraft des Fußballs und ich würde mich so freuen, wenn wir das Ding so richtig geil auf die Gleise stellen und Deutschland schlicht und einfach Europameister würde. Das wäre geil. Hier schreibt noch der Martin aus Hamburg. Liebe Leute, danke wieder mal für diese Folge. Es geht um die DDR-BRD-Folge, kleine Ergänzung. dass Schöbel mit nicht bei Heck auftreten durfte, sondern im Studio B da war. Das war nur konsequent. Das Studio B wurde damals von Henning Fenske moderiert. Auch Studio B atmete noch ein bisschen die 68er Luft. Da war Frank Schöbel ganz sicher safe. Also der durfte ja nie auftreten, weil Heck, also als DDR-Star, Heck war CDU-Mitglied. Mhm. Fenske ist ja ein ausgesprochen erfolgreicher Kabarettist gewesen und politisch links, er lebt noch. Ich war damals 10 und erinnere mich noch gut an Henning Fenske. Später hat da unter anderem Katja Epstein moderiert, die politisch ja auch sehr links stand. Ja, kleine Ergänzung, das ist ja sowieso cool. Also ich meine, es gibt noch viel... viel Kondolenzpost, muss man sagen. Mhm. Rainer hat uns ja auch geschrieben, also er ist wirklich geschockt und das, auf der einen Seite finden wir das, glaube ich, beide blöd und so, ja, natürlich auf eine gewisse Weise traurig. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Kompliment für die Arbeit der letzten 3 Jahre. Und das ist dann auch wieder schön. Wir haben wirklich viele lange Mails bekommen, ja, die du dann vielleicht auch in deinem Podcast nochmal weiter verarbeiten kannst.
Ja, also, zum Teil auf jeden Fall. Aber sie sind
halt. Du willst nicht so viel Fußball machen, ne? Oder?
Nein, ich habe jetzt, als ich beim Eishockey war, wieder gedacht, Mensch, wir sind so auf den Fußball. Ich verstehe das ja. Ich bin ja auch großer Fußballfan. Aber ich finde, dass es nie gut ist, wenn man, egal in welchen Bereichen des Lebens, immer auf Monokulturen setzt. Mhm. Und ich glaube, dass der Acker irgendwann nichts mehr abwirft, wenn man nur auf Monokulturen setzt.
Oder man gönnt dem Acker eine Brache, Burkhard. Was meine Rolle in diesem Thema ist.
Ja, also mein Vater hat das immer gesagt, wenn du immer das, der war Landwirt, der war Landwirtschaftsmeister und der hat immer gesagt, wenn du immer dasselbe anbaust, dann irgendwann gibt der Boden nichts mehr.
Und ich glaube, manchmal muss man gehen, um wiederzukommen.
Wenn das eine Ankündigung ist, dann machst du jetzt vielen Menschen Hoffnung.
Das nein, weißt nein, du schon, nein, ne? Ich finde es toll, mal den Schreibtisch, ich habe es ja schon oft gesagt, ich glaube, es ist total wichtig, mal anzuhalten und zu gucken, was will ich jetzt eigentlich? Das hat ja nicht irgendwie damit zu tun, ob etwas gut ist oder ob etwas Spaß gemacht hat. Aber wenn man dann zu so einem Punkt kommt, dass man sich das fragt, inhaltlich, also rein beruflich, sich mit 52 sagen, was will ich eigentlich, finde ich, ist eine legitime Frage.
Ja.
So, Sönne und Carsten sind uns sehr ans Herz gewachsen.
Carsten ja. Petersen, ja.
Ne? Die waren auch bei unserem Auftritt im Deutschen Dortmund. Fußballmuseum. Die haben uns natürlich auch geschrieben, lieber Burkhard, lieber Sven, liebe Präsidentes. Oh. seit ich heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit von euch gehört habe, dass ihr mit Jogo Bonito aufhört, denke ich darüber nach, was mich daran so bewegt. Denn es bewegt mich sehr. Ich bin etwas verwirrt, dass ich tatsächlich so etwas wie Trauer empfinde. Es geht gar nicht darum, eine liebgewonnene Gewohnheit zu verlieren. Es geht vor allem auch um Sönne, den Sohn. Weil ich weiß, dass Trauer viel mit Dankbarkeit zu tun haben kann, schreibe ich euch. Nach Rücksprache mit Sönne. Sönne ist echt ein cooler Typ, der da in der ersten Reihe saß und sich auch wirklich bemerkbar gemacht hat, wenn es darum ging, irgendwie, Mensch, wer von euch ist welcher Meinung und so. Sönne hat sich gemeldet und hat sich eingewechselt und eingemischt. Das fand ich total gut. Sönne, stay strong. Er schreibt, wofür ich und wir euch dankbar sind. Jetzt kommen Spiegelstriche. Oder ich sag mal erstens für die vielen verrückten Geschichten, zweitens für die Menschlichkeit, die in allem zu hören ist, was ihr erzählt und daran und wie ihr miteinander und mit euren Hörern umgeht. Drittens für eure fröhliche und zugleich kritische Liebe zum Fußball. Viertens für das Wiederentdecken der Liebe zum Fußball, wie er sein kann. Fünftens für das Gefühl, Freunden dabei zuzuhören, wie sie über ein Thema reden, das sie sehr, sehr lieben. Sechstens dafür, dass Jogo Bonito uns als Sohn und Vater zu unserem gemeinsamen Ding gebracht hat. Oh, das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, oder?
Mhm, total.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da will ich gar nicht drüber weggaloppieren. Wie toll, dass das vielleicht dann gelungen ist. Ein weiterer Punkt dafür, dass wir seit dem Dortmund-Abend HSV-Fans in Herne und Köln kennen. Stimmt, weil die beiden waren ja in Dortmund, haben andere kennengelernt. Und noch letzter Punkt für euren enormen Einsatz von Zeit, Kraft und Wissen, uns das alles weiterzugeben und für vieles mehr. Vielen Dank für diese tollen Zeilen. Gruß an euch in den Norden.
Ja, also es ist wirklich. Wir müssen das jetzt auch nicht, in epischen. Also es gibt halt von Andreas hat uns geschrieben, dann von Mats eine ganz tolle.
Conny Rohleder.
Uschi, ja, Conny natürlich aus Bayreuth, die uns ja auch so oft
geschrieben hat. Uschi ist verzweifelt, dass wir es nicht mit, war das Fortuna Düsseldorf?
Ja.
Ja, ne? Oh Mann, und das auch noch jetzt, ne?
Stefan hat geschrieben.
Peter.
Marc aus der Schweiz. Also es sind
Wieland Brohm schreibt.
Ja, der hat mehrfach geschrieben. Wieland, vielen Dank für die tolle Post. Ich habe ehrlich gesagt, jetzt wegen Eishockey-Weltmeisterschaft und allen Dingen, ich habe jetzt auch das große Glück, deshalb bin ich jetzt auch gerade ein bisschen huschig, tatsächlich in dieser Woche noch nach London fliegen zu dürfen zum Champions-League-Endspiel. Und danach ist schon Fußball-Europameisterschaft.
Wir sehen uns das nächste Mal dann bei unserem Auftritt in Essen. Wir werden davor alles abtelefonieren. Ja. Und danach sind wir beide dann in Herzogenaurach. Da haben wir auch eine Mail bekommen. Wir sollen noch da, waren wir nicht beim Podcast-Festival in Nürnberg? Da lernten wir doch zwei kennen, die wir vielleicht dann jetzt auf ein Bierchen in Herzogenaurach treffen.
Das werden wir auf jeden Fall tun.
Oder? Ja. Du, der Abend in Herzogenaurach.
Ne? Kann lang werden.
Gibt auch die spielfreien Abende. Also im Vereinsheim vom FC Herzogenaurach. Ich glaube, die Einladung steht. Das ist ja der
Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus kommt daher. Hm. Da sollten wir schon ein Bierchen
nehmen. Da gibt es auch ganz viele Fotos von Lothar Matthäus an
der Wand. Da sollten wir auf jeden Fall mal hinfahren. Burkhard.
Also entschuldigt, dass wir jetzt nicht alle vorlesen. Eigentlich wollten wir alle vorlesen, aber dann würden wir jetzt hier noch 2 Stunden sitzen.
Schreibt uns weiter. Und es gibt uns ja noch einmal. Das war es ja noch nicht ganz. Die nächste Folge veröffentlichen wir dann am Donnerstag in einer Woche. Das ist dann der siebte, oder der achte. Hauen wir dann eigentlich beide Folgen raus? Einfach so, bum, bum, beide. Können wir eigentlich machen, wie wir wollen.
Ja, das ist eigentlich wurscht. Ja, ist ja wurscht.
Ja, also genau, dann geht es da weiter mit der Europameisterschaft.
Also der 5. ist der Mittwoch, das heißt der Donnerstag, bis zum Donnerstag werden wir es nicht, vielleicht nachmittags, Donnerstag,
ich krieg das hin.
Donnerstag, nachmittags dann.
Ja, dann hauen wir die Folgen raus.
Und dann ist fertig.
Es bleibt dabei, es gibt noch ein paar Restkarten, kommt vorbei zur Final Show und tut uns einen Gefallen, feiert das Ganze ab. Ich habe jetzt keinen Bock auf so eine Trauerhalle da. Burkhard? Ich trete nicht in Schwarz auf, wie Johnny Cash.
Ich schon.
Yin-Yang. Also dann bin ich Yin. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns dann vielleicht in Essen. Viel Spaß mit allem, was ihr so treibt und Burkhard.
Ja, wir gehen raus mit ein Herz und eine Seele.
Ja.
Ne, mit der Farbe. Ja klar, also wenn das schon die Überschrift für die letzte Küchenfolge
ist. Aber ihr habt doch...
Ein Herz und eine Seele. Ja, das ist Michael Holwitz. Ach hier, das ist auch wichtig.
Nur nochmal. Also was? Das?
Mach den
nochmal.
Sag doch selbst, was wirst du anfangen mit deiner Freiheit, die dir jetzt so kostbar erscheint? Wie früher mit Freunden durch Bars und Kneipen ziehen? Hm? Und dann, wenn du das satt hast, glaubst du, das Glück liegt auf der Straße und du brauchst es nur aufzuheben, wenn dir danach zumute ist? Hm? Nein, nein, mein Freund.
Nein.
Die große Stadt lockt mit ihrem Glanz.
Nee, da gibt's keine große Stadt, Alter. Mit schönen Frauen, ja.
Mit Musik und
Tanz. Ich finde den einfach großartig.
Was er dir verspricht, kehr endlich um.
Oh, Burkhard. Das aus deinem Mund.
Hab ich, ja.
Durch
ich
Michael Holm. Du hast das so... Oh, warte mal, hier ist noch eine. Du hast gesagt, den müssen wir auch noch spielen.
Ja, dann, das ist das Ende von Michael Holm. Das Gesicht der Jogadores. Achso, ihr Gesicht.
Aber Burkhard, RTL zahlt einfach viel besser.
Ja, so leicht kommst du hier nicht vom Hof, das weißt du auch, mein Freund.